Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Ciao, ragazzi. Hier sind eure Bello und Possibilis. Hier sind Jochen und Michi von Reisen, Reisen. Salve, Jochen.
Salve, Michael.
Wir sind vollgepumpt mit der Sonne Süditaliens, noch ganz frisch. Aber nicht nur damit, wir haben uns essenstechnisch ordentlich was gegönnt in den letzten Tagen. Ich will nicht sagen maßlos, aber wir haben teilweise selbst nicht schlecht über uns gestaut, was da noch probiert werden musste im heutigen Reiseziel Neapel. Irgendwann haben wir uns angeguckt und gesagt, lass den Vogel fliegen, wir laufen an nichts mehr vorbei, was uns Neapel so ins Schaufenster hängt. Aber bevor ihr jetzt sagt, oha, haben Jochen und Michi das große Fressen in der Version 2022 nachgespielt? Nein, wir waren sowas von viel unterwegs in Neapel, zu Fuß, bergauf, bergab, in den vielleicht spannendsten Gassen Südeuropas, bis uns die Schritte-App gesagt hat, Scusi Jungs, ist das euer Ernst? Denn wir haben manchmal gar nicht mal gemerkt, wie viel wir gelaufen sind, weil alles links, rechts, oben, unten spannend war. Also viel spannender, als ich persönlich tatsächlich erwartet habe. Die Stadt hat mich wie eine Wucht getroffen, direkt am Mittelmeer, mit dem Ausblick Wahnsinn. Du schaust nach vorne übers Wasser, siehst kleine Inseln und nach hinten in der Stadt die Berge, der Vesuv, der Vulkan, warme, leichte Luft. Ihr merkt, ich bin truff. Jochen, wie ging es dir? Was hat das mit dir gemacht, gerade so die ersten Eindrücke von Neapel?
Ja, du hast das ganz gut getroffen. Also ich war auch völlig weggeblasen und bin es tatsächlich jetzt auch immer noch. Also ich denke wahnsinnig gerne an diese Tage zurück. Ich habe vorhin auch mal nachgeschaut, wie der Pizzaladen, auf den wir daher kommen, heißt. Und ich wollte sofort wieder genau die Pizza essen. Ich wollte nicht Pizza essen, ich wollte die Pizza essen. Und du sagst es eigentlich ganz richtig, weil wenn man richtig reist, gibt es ja auf einmal keine Probleme mehr. Und das ist wirklich so. Du isst ohne Ende und du baust aber auch sofort wieder ab, weil du alles sehen willst und einfach nur verbrennst. Sei es im Herzen, im Kopf oder halt in den Beinen. Ich war erschlagen von der Schönheit, aber auch von diesem, ich sage jetzt mal, liebenswerten Chaos. Und dass ich diese Stadt, ich glaube, ein Mensch, der dort 50 Jahre lebt, kann die Stadt nicht ganz umfassen. Das ist uns dann auch nicht gelungen. Aber was für ein schönes, also man steht, also ich habe 4 Tage sozusagen den Mund nicht mehr zugekriegt, nicht nur durchs Essen, sondern ich war schlicht und einfach begeistert und bin äußerst dankbar, dass ich diese Fülle an Eindrücken haben durfte, die wir jetzt versuchen natürlich in Worte zu fassen.
Ja, ich war auch so geflasht, weil auf der einen Seite hat man in den letzten Jahren so von Freunden und Freundinnen, die mal da waren, schon gehört, ja, das ist ziemlich cool da. Ja. Wir hatten es ja auch gar nicht so auf dem Schirm, aber weil irgendwie waberte Neapels Vergangenheit ja auch immer noch so durch den Kopf. Die Stadt war eine Zeit lang ja, die hatte ja wirklich einen schlechten Ruf. Und da war Armut, dreckig und chaotisch noch das Harmloste. Also die Stadt war in Teilen tatsächlich gefährlich, so mafiöse Strukturen. Die waren brutal, ne? Wenn du da falsch abgebogen bist im falschen Viertel, dann kamst du vielleicht da auch wieder raus. Aber die Frage wie, ne? Also die Chance überfallen zu werden, die war extrem hoch. Lange Zeit war Neapel für viele Leute deshalb einfach nur so eine Durchgangsstation, um an die Amalfiküste zu kommen oder auf die Inseln, die da in dem Meer vor Neapel liegen, ne? Das sind Ikonen, Capri, ne, zum Beispiel. Aber es hat sich extrem geändert seit den 90ern. Also in den letzten 30 Jahren geht es mit Neapel mehr berg und bergauf. Es ist sicher für Touristen. Trotzdem bleibt es verrückt. Und das war ja das Tolle. Also die Stadt bleibt spannend und verrückt und aufregend. Es ist jetzt keine ruhige Flaniermeile. Ich sag mal, das ist jetzt kein Sonntagsspaziergang, sondern ich würde sagen, es ist so ein Pulverfass, ne, so aus prallem Leben, La Dolce Vita, irgendwann jede Ecke, Bauwerke. Wir haben echt oft nicht schlecht gestaunt, was da architektonisch unterwegs war, was für Meisterwerke aus dem Mittelalter, Kirchen. Mann, also wir werden viel erzählen. Wir kamen dort bei wirklich bestem Frühlingswetter Ende April an, 22 Grad Sonne, wie bestellt für so eine Frühlingsreise. Und wir sofort dann die Sachen, Gepäck aufs Zimmer, wir wollten sofort los. Und dann hast du mich, Jochen, du hast mir sofort, als wir unten vorm Hotel standen, du hast mir tief in die Augen geguckt und hast gesagt, Bello, du weißt, was ich jetzt will.
Das weißt du noch.
Ja, das heißt, ja, ich hatte kurz Angst, aber ich wusste dann schnell, was du wolltest.
Ja, ich meine, das war das war der Hunger. Also es war aber nicht nur der Hunger treibt rein Hunger, sondern halt ich wollte in eins der Herzen Italiens und Neapel sofort vordringen und das ist natürlich das Essen. Und damit hatte ich praktisch, du kennst mich ja, wenn ich ferngesteuert bin, hast du mich an die Leine gelegt, noch ein bisschen im Käfig hin und her laufen lassen und dann hast du mich rausgelassen.
Ja, das war auch nötig mit der Leine, weil mittlerweile, wir sind ja schon ein paar Mal jetzt zusammen gereist in den letzten Jahren. Und ich merke, es ist so eine Mischung aus Appetit, unbändiger Lust. Ich möchte jetzt diese Kulinarik genießen, um es mal fein zu übersetzen. Aber du hattest auch schon so ein bisschen so Gesichtsfarbe, weißt du? Also du kriegst so, du wirst dann blasser. Und da merke ich so, das kommt von zwei Ebenen. Der Junge braucht jetzt bald, Kalorien, und zwar die richtigen. Mhm. Und wir sind ja dann auch direkt los. Ich habe ja sofort gesagt, alles klar, los, Richtung. Du hast ja auch schon geguckt. Du wusstest ja auch schon, zu welcher Pizzeria.
Ich wusste genau, was ich wollte, ja.
Ja, und da mussten wir ein bisschen laufen, und das Verrückte war, ich hatte im Kopf so programmiert, okay, wir laufen jetzt einfach zu der Pizzeria, erstes Highlight, wow, reicht mir schon. Wir haben einfach im Smartphone eingegeben, was ist der Weg dahin, und haben gar nicht geguckt, sondern einfach nur, okay, wir sind hier, wir sind in 25, 30 Minuten sind wir da, und haben angefangen zu erzählen, haben schon mal so aufs Meer geguckt, die Sonne war herrlich, und da biegen wir von dieser Uferpromenade, biegen wir in Richtung Altstadt, und nach ein paar Metern, wir sind so eine Treppe hoch, ja, und auf einmal stehen wir auf einem der monumentalsten Plätze, wirklich komplett unvorbereitet, die ich je gesehen habe.
Ja, unglaublich.
Wir beide wussten gar nicht, wo wir sind, weil wir uns überhaupt gar nicht vorher drum gekümmert haben. Das ist so Jochen Schliemann-Style.
Ja, ich war halt der Pizza-Zombie. Pizza, 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 Pizza.
Genau.
Bin da halt so rüber und so, großer Platz, wieso? Kann man das essen?
Ja, und aus Pizza wurde dann Piazza, das heißt Platz.
Jawoll, Alter, jawoll.
Yeah, Wortspiel untergebracht, geil. Aus Pizza wurde Piazza Plebiscito. Wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber das ist der Platz vor dem Königspalast in Neapel. Das ist auch der berühmteste Platz in Neapel. Wir haben gar nicht nachgesucht, wir standen direkt drauf. Groß, repräsentativ, ohne Ende. Da fahren Pferdekutschen drüber. Leute machen Bilder, italienische Fahnen, blauer Himmel. Und wow, wir waren ganz geflasht, weil es architektonisch einfach auch schon ein Meisterwerk war. Und wussten gar nicht so mit uns anzufangen. Wir drehten uns so ungläubig rum. Und ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, Jochen. Dieser Platz zeigt schon, was ich eben sagte, dass Neapel sich so verändert hat. Ne? In den 90er Jahren war dieser Platz vor dem Königspalast. Und es ist wirklich, also deine Augen raffen es erst gar nicht. Und dieser Platz war bis in den 90er einfach ein Parkplatz. Das war einfach ein Parkplatz. Ja. Und vor diesem Königspalast ist so eine mehrspurige Straße durch. Ne? Mhm. Das haben die alles zurückgedreht. Das Ding ist prunkvoll, ist toll. Man kommt aus dem Staunen gar nicht raus, weil auch dann direkt nebendran eine Oper ist. Auch wieder monumental. Ne? So riesige Säulen, große Fenster, wunderschön. Und gegenüber von der Oper steht dann direkt eins der abgefahrensten Gebäude, die ich je gesehen habe. Ach, die Galleria, ja, Umberto.
Mega. Kannst du dich da erinnern? Ich weiß nicht, wir sind ja Pizza-Zombie und du sind dann ja irgendwie so weitergegangen. Und rechts war, glaube ich, so die Oper. Und links, genau, tat sich das dann so auf. Und ich guckte halt so in meinem Wahn nach links und dachte so, wow, ist das groß. Aber alles, wovon du sprichst, ist groß. Also erstmal ist die Stadt relativ groß, das ist einfach mal eine Grundinfo nochmal gegeben, also man ist schon länger unterwegs, das ist jetzt nicht so, es ist nicht klein, und diese Galleria Umberto war riesig, es war eine riesige, ja, Einkaufspassage, eine Mall eigentlich letztlich.
Genau, ist eine Mall, aber das hat so das Eingangsportal ist halt einfach so ein großer Torbogen, 60 Meter hoch.
Ja. Ja. Und dieses, also, Dach, weißt du, dieses Glas da. Ich war da auf einem Weg, ich weiß nicht, irgendwann waren wir auch mal getrennt, und dann war ich auch drin, hab mir oben dieses Dach angeguckt, so mit Metallstreben und so einer Glaskuppel und so, also wirklich schön. Also opulent, ja, also schön ist, also das ist dicke Hose, ja.
Ja, und unten hier, ne, Marmorplatz, ne? Also wenn ihr viel Geld ausgeben wollt und das aber schick machen wollt, dass es auch schön aussieht, ich glaube, das ist der richtige Platz, Galleria Umberto. Und das Großartige war, wir sind ja auch zu zweit mal abends wieder Richtung Hotel da vorbeigegangen. Wenn das, da sind zwar die Geschäfte zu, das ist dann eher so unser Style, weil wir eher so auf Licht stehen und so Romantiker sind, also manchmal. Mhm. Und wenn das beleuchtet ist,
ja,
wow. Ja. Und das können die Italiener natürlich auch super, diese tollen Gebäude halt auch noch perfekt beleuchten, dann war das alles auch nochmal neu, auch dieser ganze Platz. Also wir sind da ein paar Mal drüber dann am Schluss, weil das halt so unser Weg war. Ja, das war ein ganz guter Einstieg, ja, und wir haben dann trotzdem vom Piazza, haben wir dann den Pizza-Zombie doch dann aber relativ schnell in deine Pizzeria gebracht. Und das ist ja, wenn man jetzt von sowas großem Opulenten im Kopf kommt, im Kopfkino, und du hast gesagt, Alter, wir müssen dahin, da gibt's die beste Pizza ever, ba. Und dann sind wir da ein bisschen weitergelaufen. Und das ist ja einfach nur so ein kleiner Laden.
Ja, ist es total. Wir sind ja nach diesem Feuerwerk der Architektur, diesen großen Formen, sind wir halt irgendwann so in die Stadt so eingedrungen. Das weiß ich noch. Also wir sind so ein bisschen an der Straße noch lang und da war für mich so, habe ich vielleicht gar nicht so erzählt, aber da war für mich so dieser klassische erste Spaziergang durch die Stadt komplett, weil du hattest erstmal diese tollen Eindrücke, die du gerade geschildert hast, aber halt auch dann irgendwann diese Reizüberflutung, wo du denkst so, wow, was ist hier eigentlich gerade alles los? Ne? Diese gewisse Hitze, es war nicht heiß, aber es war schon warm. Dann halt der Verkehr, ne? Also Vespas, Autos, Leute überall. Ne? Die ersten Straßenüberquerungen in Italien sind ja auch ein Abenteuer. Ne? Also so
Jochen Schliemann, großartig, ne? Schon Hunger? Pizza-Zombie, ja. Ja. Und dann kommen von links und rechts Vespas. Ja. Noch die Angst dazu in den Augen, weil ich nett war, habe ich es nicht fotografiert.
Es war auch vorsichtig. Ich meine, ich weiß ja, ich habe ja sogar Hanoi in Vietnam überlebt in dem Verkehr.
Das wundert mich nach der Erfahrung.
Ja, Vietnam auch. Also die fragen sich heute noch, wie das passieren konnte.
Da gibt es immer noch einen Feiertag wahrscheinlich, einen gesetzlichen.
Ja, genau. Und so eine Büste von mir. Nee, aber das ist, das hat alles funktioniert. Aber es war genauso dieser Moment, als wir da so ankamen, an dem Ort, von dem du da sprichst. Wo ich so dachte, jetzt reicht's für den ersten Eindruck. Also es war okay, aber es war dann schön, irgendwie eine Abwechslung zu haben. Aber von dieser Spannung und Entspannung lebt ja viel beim Reisen. Und letztlich kommst du irgendwann an, bei diesem Laden, wir hören gleich auf, darauf hinzuweisen, dass wir nicht die besten Aussprachegötter sind der Welt, aber L'Antica Pizzeria da Michele. L'Antica Pizzeria da Michele. Ja, genau.
Ja. So.
Genau, also praktisch nach dir benannt. So sieht's aus. Also für mich, wie gesagt, einer der absoluten Hauptgründe für einen Besuch in Neapel ist tatsächlich die Pizza gewesen. Das klingt banal, aber das ist es halt nicht. Neapel ist die Wiege der Pizza und die UNESCO hat sogar die neapolitanische Pizza 2018 zum Weltkulturerbe erklärt, Leute. Ja? Also zum Mitschreiben.
Zu Recht.
Genau.
Zu Recht.
Absolut, absolut. Das können wir vorwegnehmen. Also zum Mitschreiben, wir machen hier Kultur. Knallharte Recherche, kein Spaß, ne? Eisenhart. Und eine der absoluten legendärsten Pizzerien war halt die, zu der ich uns dann als Pizzazombie geführt habe, diese Pizzeria da Michele. Mhm. Kleiner Laden, wie du schon sagtest, schlichtes Schild, weiß mit roten Lettern einfach draufgeschrieben, der Name, davor so ein kleiner Pulk Leute. Ne? Und grundlegende Info, man hat zwei Möglichkeiten in dem Laden oder vor dem Laden. Man kann die Pizza mitnehmen und auf der Straße essen oder reingehen. Und wir sagen ganz klar, spätestens nachdem wir da gegessen haben, geht rein, Leute, denn wir sind auch reingegangen und es war richtig. Denn erstens für diese 360-Grad-Erfahrung dieses Ladens ist es schon mal sehr wichtig und finde ich auch entscheidend, so dort drin zu essen. Mhm. Dazu gleich noch mehr. Das Zweite, wenn man diese Pizza, die wir da bekommen haben, aus der Hand essen würde, und wie gesagt, die wird ja oft in Italien nicht geschnitten, sondern einfach gefaltet, ich spätestens würde danach aussehen wie ein expressionistisches Gemälde mit viel Rot. Denn eine Pizza...
Du würdest aussehen wie angeschossen, ey. Dir wäre die Soße wahrscheinlich vom Mund bis in die Schuhe gelaufen.
Ja, eigentlich letztlich passt zum Pizzazombie. Also ich würde praktisch wirklich so aussehen, wenn man das Bild so weiterspielt. Die Pizzen dort sind sehr soßig, sagen wir mal so. Also Nummer holen, kann man davor machen. Immer wieder der Tipp. Antizyklisch handeln, sprich jetzt nicht zwingend mittags um 13 Uhr oder halt zu den Stoßzeiten, steht ja auch im Internet, wann die so sind, dahin gehen. Pizzazeit ist sowieso immer. Wir waren so nachmittags da, glaube ich, aufgrund der Anreise.
15:30 Uhr, perfekte Zeit. Ja. Also wir mussten nicht lange warten.
Was das 15 Minuten gewesen sein oder so? Ja. Also es war irgendwie, also es ging wirklich schnell vorbei, weil du ja auch viel zu gucken hast drumherum. Ja, und dann gehst du rein. Da nimmst du erstmal diesen Laden wahr. Es ist ein funktionaler Laden gewesen, also weiße Wände, viel, glaube ich, auch gekachelt aus dem Erinnerungsprotokoll.
Ja, gekachelt. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, du kommst da rein, also es war ja wie so, du hast ja schon vorher gesagt, wir müssen da hin, hier, da Michele und so, Riesending. Vorher dachte ich, okay, ich werde wahrscheinlich dran vorbeigelaufen und drin ist erstmal, hast du ja erstmal Trinkhallenatmosphäre.
Ja, es ist, ich sag ja, funktional halt sozusagen. Also
kannst du ausspritzen abends mit dem Karcher, weißt du,
so wirklich, ja, stimmt. Ja. Also weiße Wände, unfassbar hohe Decken tatsächlich, aber Raum fast quadratisch, wie gesagt, nicht sehr schick. Rechts geht, glaube ich, noch so ein weiterer Essensraum ab, das habe ich in meinem Rausch gar nicht mehr so mitgekriegt.
Ist korrekt.
Aber vor allem halt kahl, schlicht und Neonlicht auch noch, also wirklich pragmatisch die ganze Geschichte. So ein paar Bilder hängen so verloren an der Wand, dunkle kleine Holztische. Jeder Gast kriegt so eine Papiertischdecke, so, also auch nicht gerade sehr romantisch. Klarer Blickflank, ganz klar dieser Steinofen am Ende des Raumes, ne? Also dieses riesige Ding. Ne? Ja, und die Karte, sag ich mal, ist relativ schnell erklärt. Es gibt 4 Pizzen. Ja? Also erstmal Marinara, also Tomaten, Oregano, Knoblauch, Öl. Ohne Käse sozusagen. Margherita, Tomaten, Mozzarella, Öl, Basilikum. Dann gibt es noch so eine andere, die war mir schon wieder zu experimentell. Nein, also Cosacca oder Cosaccia, weiß ich nicht genau, Tomaten, Pecorino, Öl, Basilikum. Und für die Entscheidungsschwachen wie uns, ne, die dachten, Essen meines Lebens, gibt es die Marita und das ist eine halbe Margherita und eine halbe Marinara. So.
So.
Beide Klassiker.
Das sind nicht die, die sich nicht entscheiden können, sind die Schlauen.
Das sind die Schlauen für die richtig.
Best of both worlds, weißt du?
Für die richtig Schlauen unter uns sei erklärt, das ist richtig schwer zu merken. Alle Pizzen kosten 5 Euro. Auch der Preis, ne? Für das, was wir erlebt haben. Unfassbar. Also jedes Museum kostet mehr, nichts gegen Museen. Aber gut, wir haben Marita genommen, also diese Kombi-Pizza. Und als wir so warten, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mich da dann so das erste Mal umgeschaut nach dem Bestellen und guckte mir dann so an, wie die das so machen. Ja, weil man kann halt ja alles sehen, diese Fertigungsstraße da von den 2, 3 Personen, die das gemacht haben. Der eine hat halt den Teig gearbeitet, also hat ihn so ein bisschen ausgerollt und irgendwie auseinandergeweitet und so und dann bestrichen, Tomatensoße, hat er den Käse beziehungsweise alles das, was auf die jeweilige Pizza rauf soll, raufgetan. Und dann wurde das in diesen unglaublich großen Steinofen mit der relativ kleinen Öffnung geschoben. Ja? Und die Flammen loderten da so drin rum. Also du hast das ja wirklich abgekriegt. Witzigerweise war es gar nicht so heiß in dem Moment, weil wir ja wirklich genau in diesen Ofen reingeguckt haben, rechts von uns. Ja, also die Zeit war gut gefüllt. Ich sag mal so, die klaren Regeln für eine neapolitanische Pizza gibt's halt. Ne? Also es gibt ein bestimmtes Mehl, was du nimmst. Es gibt eine bestimmte Feuchtigkeit, die der Teig haben soll. Also wirklich das prozentual fast abgemessen. Hefemenge, Dünne des Bodens, aber auch klare Tomatenvorgaben, Käsevorgaben, Temperatur des Ofens so um die 430 Grad. Oben dann noch ein bisschen heißer, aber unten, wo es gegart wird, dann sogar das Holz für den Ofen ist relativ klar reglementiert, ne? Und wenn du dann diesen Vorgang siehst, diese Handgriffe, die das belegen, das ist ein Weltkulturerbe.
Ja, absolut. Und ich finde ja auch, wenn man so drauf ist wie die, ich habe ja diese Papierdecke, habe ich ja gezockt, ne? Die
hab hast
ich
du, hast du mit?
Ja, ich habe das Ding mitgenommen, weil ich es so großartig fand. Da Michele ist von 1870.
Jo.
Ne? Und seit 1870 ist der Laden ungefähr so. Wahrscheinlich haben sie die Kacheln irgendwann mal ausgetauscht. und ich finde auch, also erstmal, du bist da drin, das ist jetzt auch nicht so ein Quell der Freundlichkeit. Die sind alle so ganz normal, ne? Jungs und Mädels, wir machen halt unseren Job. Wir wissen, unsere Pizza ist so verdammt gut. Und das war sie ja auch. Alles andere ist uns Latte Macchiato. Ne?
Ja.
Keine Ahnung. Und du kannst da zugucken, wie die da arbeiten. Da kommen irgendwelche Typen rein, so irgendwelche alte Italiener, stellen sich zu den Pizzabäcker und Bäckerinnen und reden.
Da
und
stand immer einer. Da stand immer irgendein Typ von der Straße. Also lass jetzt einen Postmann oder irgendeiner hat sich immer mit den Leuten. Also es war so.
Das geht aber, weil es gab halt nur diese 4 Pizzen und ich stelle gerade fest, auf diese Unterlage, die ich da habe, ne, die kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Urlauben, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig, weil da glaube ich noch so Plastik reingewebt ist, aber da sind halt diese 4 Pizzen drauf und 5 Getränke, weißt du, es gibt Cola, Fanta, Bier und Wasser. Ne? Also Wasser mit Sprudel und ohne. Das ist alles. Also alles grundbasic, aber ich glaube, genau das macht es halt so cool. Also das, was du aussagst, ich habe die ganze Zeit, man guckt halt auch die ganze Zeit zu, dieses ganze Treiben, also von den Pizzabäckern, Bäckerinnen, die Typen, die auf einmal da rumstehen und damit erzählt und lamentiert und so. Ich dachte so, das ist jetzt Klischee, Leute. Nein, es ist halt ein normales Leben und du guckst, ich saß da drin und guckte irgendwie Pizzeria TV. Weißt du?
Ja.
Den Livestream würde ich mal Abo holen. Weil das alles so lustig und spannend war da drin.
Und das Krasse ist, dann kommt sie ja erst. Und dann ist sie da und ist erstmal so groß. Dann, was ich erinnere, sind diese Farben, also dieses krasse Rot, also dieses wundervolle Rot, dieses cremige Weiß und das bisschen Grün. Ab und an so ein kleines Leopardenmuster vom Teig, was du durchguckst, das ist tatsächlich Absicht, weil der Ofen so heiß ist. Deshalb kann die da wirklich, also wenn die 3 Sekunden später rauskommt, sieht die wahrscheinlich ganz anders aus. Am Rand halt diese Knusprigkeit, aber auch eben nicht zu knusprig, trotzdem noch weich, aber nicht teigig. Also der Rand, also perfekt gemacht. Nach innen hin abgefahren dünn, fast suppig. Mhm. Deshalb Messergabel tatsächlich Pflicht irgendwie. Ich habe das übrigens auch gesehen. Neben uns saß ja diese neapolitanische Oma neben uns. Ja. Die da wahrscheinlich
also nicht so genau.
Ja, aber, nein, aber
ob Oma oder Opa, egal.
Nee, das war definitiv eine Oma. Die kam, glaube ich, täglich. Die wurde auf jeden Fall mit Namen begrüßt. Ne? Mit Messer und Gabel hat die das gegessen. Ich habe mich daran orientiert und es war sehr, sehr richtig. Und kurz zum Essen zurück, halt diese Saftigkeit, die Fruchtigkeit der Tomaten, das Knusprige, aber nicht zu trockene des Teiges, diese Cremigkeit des Mozzarellas, der sich da dann reinspielt. Alter, also es ist halt dieser Moment, wenn du ein Gericht verstehst. Wenn du verstehst, was du seit Jahrzehnten isst hier, was auch völlig okay ist, aber dann dahin fährst, wo es herkommt, du verstehst, ach, so ist das gemeint. So ist das. Und das ist erstens Kultur und zweitens, also es ist vor allem total simpel eigentlich, aber du kannst es trotzdem nicht nachmachen, weil es halt irgendwie auf jahrhundertelanger Erfahrung beruht. Und du tankst Kultur und ich wie gesagt, also ich, ich war da. Für mich war das einer dieser, ich habe vorhin von dem Moment gesprochen, wo du halt denkst so, okay, jetzt bin ich da, jetzt kann auch mal was, jetzt kann ein kurzes Belohnungsprinzip eintreten, das ist da und dann, ich war praktisch schon da, war mir klar, dieser Trip kann keine Enttäuschung werden.
Also, ja, das Ding war, es war ja auch dieser Moment, wo wir beide dann halt da so abgeschnitten haben und du steckst ja so erwartungsvoll so ein Stück Pizza in den Mund und dann wird geliefert und dann ist Disco im Mund und deine Geschmackskosten singen irgendwie die italienische Nationalhymne, weil da so viel passiert und wie du sagst, man versteht, wo das herkommt und was das soll und diese Coolness und da war auch mal kurz Ruhe, ne? Wir reden ja auch dann, also meistens rede ich und du nickst halt, aber es war einfach kurz Ruhe und wir nickten uns so zu. Und es war gut. Und es war allein deshalb, wir hätten auch fast schon wieder zurückfahren können.
Ja, aber ich meine, selbst du hast nichts gesagt. Und,
ja.
Und während das so war übrigens, habe ich mich dann ja umgeguckt in diesem Laden. Wir waren ja auch nicht die Ersten und die Einzigen. Maradona war da. Diego Armando Maradona, der weltbekannteste Fußballer, war da. Dann war Julia Roberts da. Ja?
Ey, also, Eat, Pray, Love.
Eat, Pray, Love für den Film. Und hat da natürlich auch eine Pizza gegessen. Da waren auch ganz andere Leute. Also wir waren jetzt nicht die Allerersten, aber wir waren eine illustre Gesellschaft, sagen wir mal so. Von Leuten. Das waren diese kleinen Bilder, die so an der Wand hingen.
Genau, ja. Da hingen halt Bilder mit so teilweise echt schlechten Fotografien, aber halt aufgehängt. Ey, die waren schon da. Und und während wir uns liebevoll angeschaut haben mit einer wunderbaren Pizza im Mund, schaute Julia Roberts uns zu. Und es gibt schlechtere Momente, Joch.
Und die Oma saß neben mir, genau. Und dann danach bist du tatsächlich nicht vollgestopft, sondern fühlst dich gut. Und dann wirst du ausgespuckt, eigentlich sozusagen von dem Laden, auf die Straßen Neapels.
Ja,
und dann sind wir in dieser Stadt verschwunden. Ich hatte so das Gefühl, so, da waren wir gesättigt und auf einmal so... waren wir da drin.
Wir waren nicht nur gesättigt, wir hatten unfassbare Power, was darin mündete, dass wir einfach nur gelaufen sind. Und das ist Neapel. Also diese Straßen und diese Gassen. Stellt euch vor, du läufst nicht nur durch enge Gassen, also manche sind ein bisschen enger, manche sind breiter. Es gibt diese größeren Straßen, wo auch viel Verkehr ist. Links und rechts gehen immer Gassen ab. Und du guckst so links und rechts und es ist immer eine Überraschung, was da kommt, weil manche Gassen gehen ganz weit. Du siehst dann ganz am Ende am Horizont, wo das aufhört. Und dann guckst du diese wirklich hohen Häuser, diese alten, architektonisch sehr, sehr unterschiedlich. Und manche sind aus den 50er, 60er, manche sind uralt. Also jede Gasse sieht so ein bisschen anders aus. Natürlich kann man sich da drin verlaufen, aber vor allem kann man sich da drin vergucken. Ne? Also du läufst einfach und du merkst, was ich vorhin sagte, wir haben irgendwann gar nicht mehr so gemerkt, wie viel wir gelaufen sind.
Nee.
Und das ist ja das, was wir dann ja gerne machen, dass man einfach mal ohne Plan dann so ein bisschen losläuft. Klar, wir wussten, okay, da ist so ein bisschen die Altstadt und irgendwann müssen wir heute Abend oder später Abend müssen wir an so einem Punkt wieder am Hotel wieder rauskommen. Und dann sind wir einfach los und die Stadt ist ein großer, ja, Abenteuerspielplatz ist das falsche Wort, aber es ist einfach, du kannst nicht genug davon kriegen. Nee. Und es wimmelt und bimmelt und du biegst da rechts ab und bist auf einmal, und das war so völlig abgefahren, weil du die ganze Zeit staunst auf die Gebäude. Und dann waren wir in so einer Nippelstraße, habe ich sie erst genannt, weil ich nicht wusste, was es ist. So sah so super Touri aus. Das ist die San Giorgio Armeno, da wo wir reingelaufen sind. Das ist die Krippenstraße. Und da gab es unfassbar viele links und rechts, also waren unten halt Geschäfte, aber auch vorne halt Buden und Stände und alles mögliche, die halt so kleine Figuren und alles mögliche verkauft haben. Und Krippenstraße, weil die Krippen, also wirklich so diese Weihnachtskrippen, so kleine selbstgebaute, handgefertigte Krippen da ausgestellt haben. Weihnachten offenbar großes Ding in Neapel, aber diese Krippen, die gibt's im ganzen Jahr. Und das sind nicht nur weihnachtliche oder christliche Krippen, sondern im Endeffekt Miniaturstädte, also so kleine Neapels, die dann auch nachgebaut sind, teilweise mit Marktplätzen oder so. Meine Lieblingskrippe war so eine Pizzabäckerin.
Rein so zufällig.
Kleine Miniatur, ne, so gebaut und alles. Und dann ist es noch irgendwie mit so einer kleinen Batterie wahrscheinlich so elektrisch. Sieht super nippesmäßig aus, ist aber ein großes Ding. Klar, Touri-Ding, aber die Leute, auch die Italiener, Italienerinnen waren da und haben sich Figuren geholt. Und es gibt natürlich dazwischen, dann gibt es noch Obststände und alle möglichen Händler und Leute, die auf der Straße stehen, die direkt was anbieten. Und halt diese kleinen, selbstgemachten Figuren, also diese Nippes-Figuren. Fußballer, ne? Maradona, werden immer wieder zu Maradona kommen. Ja. Diego Maradona, der hat mal in Neapel Fußball gespielt, ist der Dios, Gott. Den gibt's, aber es gibt auch Angela Merkel. Es gibt alle möglichen Prominenten als kleine Figuren. Also die sind nicht aus so einem 3D-Drucker, was ja auch gibt, sondern irgendwie handgefertigte Figuren. Also man wird fast erschlagen davon.
Ja, es ist interessant, weil wir sind nebeneinander gelaufen, ne, für alle Leute da draußen. Und ich weiß, dass das so war, aber ich bin da gar nicht in die Materie gar nicht so tief eingedrungen, weil ich wie immer noch wie so ein völlig durchgeflasht von dieser Stadt halt so mit eher so nach oben so geguckt habe und gar nicht, also wirklich mir fehlen auch die Worte, wie dir gerade sozusagen, so diese verschwenderische Welt, durch die wir da durchgelaufen sind, ne, diese, seien es jetzt die engen Gassen, die bunten Häuser, diese Wäsche, die überall hängt, teilweise über die Straße und so, davon konnte ich nie genug kriegen. Ich erinnere mich an das Viertel, beziehungsweise an diese Straße, aber vor allen Dingen halt auch so an diese unglaublich vielen Abzweigungen, an die Mopeds, die an mir vorbeigedrängelt haben. Weißt du, da war noch einmal so, da ist so ein Ding, da gehen wir fast schon hintereinander, weil wir gar nicht nebeneinander passen, da ist so ein Moped an uns vorbeigefahren.
Irgendwie. Ja, aber das Moped ist nicht einfach an uns vorbeigefahren oder es hat 60 km/h drauf gehabt.
Ja, mein Gott, waren die schnell, ne? Und dann hält er aber auch an und unterhält sich kurz am Gemüsestand mit dem Verkäufer oder an der Haustür und redet kurz mit der Oma, die da drin sitzt und Fernsehen guckt und dann rast er halt weiter, ne? Also so überall und alles viel zu viel, um es aufzunehmen. Wie du schon sagtest, diese langen Straßenflucht, manchmal siehst du den Golf von Neapel, also das wirklich das Meer da hinten oder den Vesuv, ne? Diesen Vulkan, der über der gesamten Stadt thront irgendwie. Dann kommen irgendwo kleine Treppen, kleiner Platz und so weiter. Das heißt, ich bin das ist sogar für mich interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich wirklich noch desorientierter, voller Freude durch diese kleinen Adern dieser Stadt halt permanent geirrt bin und wirklich das erste Mal tatsächlich erst Ruhe fand, als ich in eine Kirche reingegangen, weißt du noch, als wir in diese eine Kirche reingegangen bin, auf einmal, du kommst aus irgendeiner Gasse raus, gehst über einen Platz, auf einmal stehst du in so einem völlig ruhigen, wunderschönen, opulent gestalteten, reichen, goldenen Gotteshaus und hast 5 Minuten und denkst du so, wo ist das Geräusch? Es ist einfach mal ganz ruhig. Und dann wieder graus ins Chaos. Und dann ging es wieder weiter. Und das ist Europa, Alter. Also das ist ja. So, ne, nochmal. Also geil.
Gerade dieser Moment, also das, ich glaube, das war die Basilika Santa Chiara, war das, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war diese Kirche, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, das war so abgefahren, weil draußen halt pump, pump, pulsier, 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 machen die Tür auf, machen die Tür zu. Und in dieser Kirche, da war wirklich vorne ein Priester, ein Pfarrer, also eine riesengroße Kirche, also so wie auf einem Fußballfeld. Auf der anderen Seite im Tor stand halt dieser Priester, den man nur ganz klein gesehen hat, hat ihn über die Lautsprecher aber gehört und der.
Stimmt, ja, ja, ja.
Und der redet da Latein vor sich hin. Ich bin jetzt nicht so ein gläubiger Mensch. Ich finde ja das immer nur so beeindruckend, diese Atmosphäre in diesen Bauten. Das können die ja wirklich sehr, sehr gut. Und er war da so ganz klein, man hörte diesen Mann sprechen. Es waren nur so 8, 9 Leute in diesem riesigen, riesigen, großen Raum, in dieser Halle. Wir waren vorher schon in so 2, 3 anderen Kirchen und größer und kleiner reingeguckt. Da war es immer so pompös, ne? Also viel, viel Gold. Da wurden Geschichten erzählt an den Decken, ne? Also bunte Geschichten, Geschichten aus der Bibel. Diese Kirche war eher so ein bisschen reduziert und hatte das gigantischste Holzdach als Holzkonstruktion, die ich je gesehen habe.
Ja, das war echt
einfach
schön.
Schlicht, aber massiv und groß. Und diese Atmosphäre, wenn du halt aus diesem Lauten dann auf einmal in diese Stille reinkommst, wo halt so jemand spricht und so, dass diese Momente fand ich toll. Wir hatten die immer mal wieder mit Kirchen, wenn wir aus diesem Trubel irgendwo rein sind. Hatten wir aber auch dann zufällig an einem Ort, wo wir es gar nicht erwartet haben. Nämlich fast gegenüber von dieser Kirche, wo wir drin waren. Also gerade so vis-à-vis die Straße, war erstmal so ein Hundeplatz, wo ich Jochen kurz abgegeben habe. Das war auch sehr lustig. Es ist ja eine ganz, ganz enge Stadt. Und die hat dann in der Mitte auch gar nicht so viel Grünflächen oder so Parks, weil das alles zugebaut ist. Ne? Und dann haben die an der Kirche oder so abgezäunt, war so ein Hundeplatz, wo die Leute alle ihre Hunde halt freilaufen lassen konnten. Das war halt unfassbar witzig, weil auf dem Hundeplatz, die Hunde hatten es genauso wie die Menschen. Es war einfach voll.
Ja.
Und Jochen so am Zaun, alle sind süß.
Ja.
Ihr seid alle süß.
Ja. Ja. Und dann sagten sie, du auch.
Ja. Ja. Du kannst einfach, du verstehst die Hunde einfach gut und die dich ja auch. Da ist einfach eine Verbindung da. Das finde ich ganz toll. Ich habe dich dann trotzdem weggezerrt, weil wir dann vis-à-vis was entdeckt haben, nämlich erstmal auch wieder architektonisch hat uns das geflasht, weil das war quasi so, wir sind von so einer vollen Gasse, wir mussten uns auch manchmal so ein bisschen zusammenreißen, weil überall in diesen Gassen, es gibt überall zu essen. Zum Glück hatten wir gerade ja noch eine Pizza drin. Überall gibt's kleines Gebäck, also Herzhaftes. Oder es gibt Teilchen mit Pudding, Croissants und alles mögliche. Du wirst die ganze Zeit damit konfrontiert. Es sieht alles lecker aus. Und egal, wo wir auch später die Tage irgendwas probiert haben, es war vom Standard her immer super. Naja, daran vorbei sind wir dann gelandet in so einem Innenhof und da stand so ein mittelalterlicher kleiner so Palast mit einer großen Terrasse, unten große Fenster offen und ein großer Eingang, oben so eine Sonnenterrasse, links und rechts gehen so ganz hoch auch wieder das Gebäude. Es war wie so ein Innenhof und wir sind unten rein und da haben so Künstler, haben so Bilder ausgestellt, die fand ich jetzt so mittel, ja. Aber die haben dann auch gleich gerufen, ja, kommt rein, ihr müsst einfach da hoch, geht euch das mal angucken. Und dieses ganze Gebäude, wo wir jetzt die nächsten Minuten verbringen, weil es so abgefahren ist, weil es so überraschend kam, ist die Piazza Venezia. Dieser mittelalterliche Palast, wir haben dann nochmal nachrecherchiert, das war ganz lange so ein runtergekommenes Wohnhaus. Also haben Leute einfach drin gewohnt, über Jahre. Irgendwann war es sehr zerfallen und ein paar junge Leute, so Freunde, haben das dann mit der Zeit renoviert und wollten da mitten in der Stadt so ihr eigenes kleines Künstlerparadies erschaffen. Und sie haben es geschafft. Ja. Also wir sind da rein, so eine ganz enge Treppe hoch und dann gehen überall so große und kleine Räume auf, wo Künstler, Künstlerinnen dann weiter Dinge ausstellen, wo es einfach Plätze gibt mit Sofas drin, auch ganz schön geschmackvoll eingerichtet, wo man sich hinsetzen kann und man kann sich treffen. Da sind Vitrinen aufgestellt, alles ist offen, man kann einfach frei da drin rumlaufen. Kann immer wieder durch diese großen monumentalen Fenster, wenn man die, man kann die so zur Seite aufmachen, so diese großen alten Holzfenster, kann immer wieder auf den Hof gucken und geht da an der Bar vorbei und dann merkt man irgendwie, ach, da hinten ist wieder ein bisschen mehr Licht, da geht's nach draußen. Und dann sind wir aber durch einen Raum gekommen, um nach draußen zu gehen, wo auf einmal, es war so ein Raum, der war ein bisschen kleiner, aber wieder extrem hoch, Marmorboden, rot die Wände gestrichen und da stand ein Klavier. Mhm. Das war halt so einfach das Klavier, da kann sich jeder dran setzen und spielen. Zum Glück war besetzt, sonst wären wahrscheinlich wir zwei Idioten dahin und hätten mit vier Händen Ding Dong, die Hexe ist tot gespielt.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot.
Mag kein Brot und mag kein Brot. Aus welchem Film?
Herr Wederladen, das erste Mal leer gewesen. Für mich die nackte Kanone, ganz ehrlich.
Ja, ist die nackte Kanone. Erster Teil. Und wir standen da und da war eine
vor
Frau.
Vor dem Klavier lag ja auch noch ein Hund.
Genau,
war, dieser weil diese Frau Hund. Da, die spielte, eine junge Frau spielte Klavier, das war echt schön, es war so das i-Tüpfelchen auf dieser gesamten Szenerie, die Michael da beschrieben hat. Und dann lag da so ein ruhiger, schwarzer, relativ großer, aber alter und friedlicher Hund. Und was für ein Bild.
Was für
mitten, wir haben es in dieser Stadt wohlgemerkt. Ne?
Also, ja. Und man hörte von diesem ganzen Lärm da draußen gar nichts mehr. Man hörte dann dieses Klavier, die Frau spielte und sang. Es war toll, der Hund lag da. Wir haben es mal kurz dazugestellt, sie musste ein bisschen lachen. Und dann kam das Highlight erst. Also das war schon alles irgendwie, wow, wo sind wir denn jetzt? Und dann sind wir durch diesen Klavierraum in den Garten dieses Gebäudes. Und wir haben ja auch jetzt sehr pulsieren und schnell erzählt die ganze Zeit, weil das auch so pulsierend war und es so viel zu erzählen gibt. Und dann stehst du nicht in der Kirche, da ist man Ruhe gewohnt, das sind dicke Mauern und das ist irgendwie so ein abgeschlossener Bereich. Aber dann treten wir in diesen Garten ein. Ich höre von dieser Stadt nichts mehr. Ich höre Vogelgezwitscher. Ich höre das Klavier noch im Hintergrund. Ich sehe, dass in diesem Garten stehen ganz viele Bäume, Orangenbäume, Feigenbäume. Und dazwischen sind so kleine Nischen gebaut, wo so schöne Möbel stehen. Auch mal so Schaukelmöbel, ein Schaukelstuhl oder so eine, wie heißen die, so eine Hollywood-Schaukel, wo du dich hinsetzen kannst. Guckst du auf diese, da hängen dann wirklich einfach Orangen rum, weil halt so ist, nichts Besonderes. So ein kleiner Orangenhalm. Du guckst auf einen riesig großen Feigenbaum, auf alte Bäume, die spenden so Schatten. Und da saßen wir auf einmal, guckten wieder auf die andere Seite dieser großen Dachterrasse, wo diese tollen Terrakotta-Töpfe stehen mit Blumen drin und Sträuchern, was auch immer. Und wir sind tatsächlich in einer Oase mitten in der Stadt. Ich fand es total angenehm da, weil du hast diesen Künstler, Künstlerin-Flair so ein bisschen klischee-mäßig gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, alle haben geraucht.
Der Hund nicht.
Der Hund nicht, sonst haben irgendwie alle draußen irgendwie so ein bisschen geraucht, junge Leute, ältere Leute, es war so bunt gemischt, alle total entspannt, freundlich, nett, die Atmosphäre war zum Platzen toll. Ja, und dann bist du ran an die Bar und hast dir einen Espresso bestellt oder einen Cappuccino, wobei ein Cappuccino, habe ich ja gelernt, nach 10 trinken wir in Neapel keinen Cappuccino mehr. Ne? Da trinken wir nur noch einen Petit Café, also einen Espresso oder einen Kaffee.
Naja, und oder halt einen Spritz. Ne?
Also oder halt einen Spritz.
Wollen wir nicht so tun, wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, um bei religiösen Bildern zu bleiben. Da hat bei dir auch öfter mal so Orangenes aus dem Handgelenk geblitzt. Schon am frühen
Nachmittag. Das hast du schön gesagt.
Man muss den Tag ja nehmen, wie er kommt. Ne?
Also, ja, ich trinke ja abends gerne Wein, aber das hat mich dann so gepackt, dass ich dachte, jetzt mal ein Spritz und Lieber Jochen, ich habe dich auch gesehen, einen Spritz trinken. Und da kommen wir gleich noch drauf. Jochen hat auch ein bisschen Spritz entdeckt, aber nicht hier den Classic. Also ich habe erstmal einen Classic getrunken, also hier Aperol-Spritz, so sieht auch noch toll aus. Ne? Also ich trinke das hier eigentlich so gar nicht, aber da habe ich es einfach getrunken, weil die anderen entweder Kaffee oder Spritz getrunken haben. Und dann sieht er toll aus, wie in diesem Orange, stand in der Sonne, vor diesem Orangenhain und vor diesen Möbeln. Es ist irgendwie alles schön, es wird einem auch fast schon zu viel. Ja, und man genießt das. Und du hast so einen Spritz, da kommen wir später dazu, auch mal abends probiert, aber halt einen ganz anderen, der auch ziemlich flashig war. Es gibt nämlich, das habe ich gelernt, noch viel mehr Spritz als halt diesen einen Spritz.
Ja.
Und das ist da eine große Nummer.
Den Limonspritz, ja. Oh, ja, der war gut. Aber wir kommen vielleicht erstmal, wenn wir da wieder rausgehen, zum nächsten Heiligen der Stadt, oder? Soll ich mal kurz nochmal, weil unser Spaziergang führte uns dann tatsächlich dahin, zu dem eigentlichen, nein, so darf man sehen, zu einem der Heiligen dieser Stadt, den Maradona, Diego Armando Maradona, der einer der größten Fußballer aller Zeiten, ne? Also es gibt den Piazzetta Maradona, im spanischen Viertel ist der.
Ja, da sind wir hingelaufen. Von dieser Piazza Venezia sind wir dann ins spanische Viertel gelaufen.
Unbemerkt. Mir wurde das immer erst danach mitgeteilt, teilweise geflasht war von der Umgebung. Auf jeden Fall, irgendwann kommst du aus dieser ganzen Szenerie, ne, die wir da gerade schon beschrieben haben, diese Enggassen, Wäsche, überall, ich weiß nicht, wie viele Balkone es gibt, ich glaube, jede Wohnung da hat einen Balkon in Neapel, also unfassbar viele Balkone und so. Und wie gesagt, alles sehr lebhaft, klein, eng, super.
Ach toll, die Leute reden auch über die Balkone. Das fand ich super. Wir sind ja durchgelaufen, da guckst du da oben, da hörst du Stimmen so. Da sind die Leute reden ja wie Nachbarn halt. Ne? Also dann guckst hoch, im fünften Stock ist gerade hier, die haben irgendwie gerade Beef und im dritten Stock wird ein bisschen geflirtet. Das war toll.
Ja, und irgendwann kommst du da raus. Also ich will das fast gar nicht Platz nennen, aber es heißt halt Platz. Ne? Also relativ kleiner Platz. Und da prangt halt an einer Wand halt dieses, manche sagen Graffiti, manche sagen Wandgemälde von Maradona. Mitten im allertiefsten Neapel. Also nicht am exponierten Platz, sondern wirklich mitten drin. Und es taucht halt einfach auf. Und aus diesem Ort, in dem das gezeichnet wurde, ist so eine Art Pilgerstätte entstanden für diesen Spieler, für Maradona. Also halt da gibt es unendlich viele Poster, die dort kleben, Sticker an Wänden, auf Verkehrsschildern, auf Türen, Schals, Bilder, Blumen, die niedergelegt werden, Huldigungen, Zettel, Briefe an diesen Überfußballer. Das ist schon extrem. Und das weitet sich auch aus auf die Häuser drumherum. Also wenn man sich nach oben geguckt hat, dann so in diese Flucht nach oben, diese ganzen Hochhäuser, die sich da so hochranken, da hängen dann auch Maradona-Wimpel oder sonst was. Da hängt auch eine argentinische Nationalflagge, was ja auch schon, wir sind in Italien wohlgemerkt, Maradona war ja Argentinier. Und überall ist dieser Mensch und um diesen Platz rum und das wächst so ein bisschen so in die Stadt rein von dort aus. Und der Hintergrund ist einfach der, ich mache es jetzt relativ kurz, Maradona ist 84 nach Neapel gegangen, war damals schon guter Fußballer, aber wurde dort fast zum Heiligen, denn der SSC Neapel, der Fußballverein, man kann übrigens auch ins Stadion gehen, Leute, guckt einfach nur im Netz nach, wenn ihr den kommt, vielleicht ist da ein Spiel, es ist nicht immer ausverkauft, guckt euch italienischen Fußball an, sei nur kurz nebenbei bemerkt. Maradona war für die Leute dort, und Michael hat es ja umrissen, halt diese Stadt war nicht immer gut dran und es ist auch nicht die reichste Stadt, es ist der Süden Italiens, es war die Hoffnung auf mehr und es war halt eben die Hoffnung darauf aufzuschließen zum reichen Norden. Also halt Turin, Mailand und so weiter. Das ist ja bis heute letztlich so ein bisschen so in Italien das Gefälle. Und Maradona als Argentinier kam aus ähnlich armen Verhältnissen und hat genau das geschafft. Also SSC Neapel wurde unter ihm zweimal Meister, was kurz vorher unfassbar schien. Das war eigentlich nicht möglich. Es war eine Sensation.
Das wäre, als wäre in Deutschland, würde Kaiserslautern deutscher Meister werden. Was ja auch passiert ist in der Zeit. Also das war verrückt. Also so ein Underdog, also wirklich eigentlich chancenlos, kein Geld und irgendwie hat dieser Mann es geschafft, sich und die Mannschaft drumherum und dieser Verein halt Meister in Italien zu werden.
Genau, und das hat er zweimal geschafft. Einmal, glaube ich, war es ungefähr so 1990 noch. Und zwischendurch hat er sogar den Europapokal mit denen gewonnen. Also hat wirklich die dicken Mannschaften rausgeschmissen. Und um diese Titel herum waren natürlich unfassbare Partys in Gang. Also es geht nicht nur um Partys, es geht auch um Verehrung. Also die Gassen waren voll, die Leute sind ausgerastet. Wir sind wieder wer. Das war ganz, ganz viel, viel wert für die Leute. Und Maradona hatte halt fast diesen heiligen Status. Also es gibt heutzutage noch, wir haben Altare von Maradona in Restaurants gesehen. Wir haben überall werden Sachen von denen verkauft, Shirts, alte Trikots, alles natürlich auch Fake und Schwarzmarkt und so, aber halt Bilder. Maradona ist überall, Kinder wurden Diego genannt. Also es gab Lieder, die werden heute noch gesungen und sie liebten ihn vor allem dort, im spanischen Viertel, weil er einfach halt auch für die armen Leute stand, die es halt geschafft haben. Um es kurz zu machen, also Maradona hat auch diese andere Seite bedient, die ein Star auch braucht, auch die dunkle. Ne? Also die Liebe der Tifosi, der italienischen Fußballfans, wurde irgendwann fast zu doll, er drückte ihn fast. Er hatte riesige Drogenprobleme, hat auch angeblich Verbindung zur Mafia, Partyexzesse. Das schlug alles auch ins Negative über, hat irgendwann dann wirklich die Stadt fast fluchtartig verlassen, 91. Aber trotzdem gilt er halt bis heute eigentlich als Heiliger dieser Stadt. José Mourinho ist einer der größten Fußballtrainer der Welt aktuell. Der ist, als er mit seiner Mannschaft in Neapel gespielt hat, ist er da hingegangen, genau zu diesem Platz, und hat dort was niedergelegt, weil er sich verneigt hat vor Maradona. Da gehen aktuelle Fußballstars und Trainer hin, um sich vor diesem Spieler zu verneigen. Und dieser Ort von diesem Argentinier ist in Südeuropa, in Neapel. Das war ein ganz, ganz aufgeladener, toller Ort. Also irgendwie, man muss den ja nicht heilig heißen, diesen Menschen, aber es war auf jeden Fall, es war tatsächlich, ja, ich fand es schon toll.
Ja. Ja, ich fand dieses ganze spanische Viertel, also wir sind da so abends, so am frühen Abend, es war gerade noch hell, es war so Dämmerstimmung und die Leute kamen auch so, man hat so gemerkt, die Leute kamen so von der Arbeit auch nach Hause. Man konnte da so auf angenehme Weise, ohne zu stören, den Menschen so ein bisschen ins Leben reinschauen. Also wirklich dieses echte Neapel halt erleben. Weil die Türen und Fenster, die standen offen überall. Ne, was du vorhin schon gesagt hast, überall hängt die Wäsche zum Trocknen. Ne? Das macht es natürlich bunt. Die Türen, so kleine Türen in diesen schattigen Gassen, die sind dann bunt. Unten hast du Schatten, da wird es noch kühler. Oben noch die Sonne. Und diese Fluchten, ne, man kann manchmal weit schauen. Mofas, Autos, wo du auch denkst, wie wollen die jetzt da durch? Aber sie schaffen, die Leute wissen, was sie machen. Ja.
Ne? Und die langen Schatten auch. Also, ja, dass dieses, man kann wunderschön da Fotos machen. Und gerade wo du sagst, dieser Abend, der dann kam, wir sind dann ja bis in den Abend da durchgelaufen und irgendwann wurden wir dann sozusagen wieder ausgespuckt von dem Viertel am Ort, wo du uns dann auch ein schönes Restaurant gesucht hast. Aber diese Abendstimmung dort, über die Treppen zu gehen, wirklich die letzten verwinkelten Gassen, dann guckt sich ein Hund aus dem Wohnzimmer an. Du stehst praktisch neben der Spüle, weil du einfach nur aus dem Augenwinkel wirklich eine Küche siehst, weil die Tür offen ist, weil es natürlich auch warm ist. Das ist schon toll. Du kommst sehr nah ran und wenn du dich vernünftig verhältst, drängst du dich nicht auf. Viele grüßen dich auch, wenn sie aus der Tür rausgucken oder so. Es war schön. Man muss da jetzt nicht nachts um 3 mit 6 Klunkern und einer Rolex um Hals irgendwie durchs Viertel rennen mit einer Speedo oder so. Dann wird es unangenehm, wird man vielleicht auch mal überfallen oder so. Aber wenn man das vernünftig macht und den Abend so reingleitet, dann kann man da noch einen schönen Spaziergang hinlegen.
Ja, ach, das war toll, weil da man kann sich an dieses eine Schaufenster erinnern, dieser Schneider. Das war so eine Maßschneiderei, wie so aus der Welt gefallen, ne, aus der Zeit gefallen. Es sah eher so aus wie im 60er, 70er Jahre Film. Drin stand auch dieser Schneider mit diesem dunkelblauen Anzug. Ja. Der sah aus wie so Lino Ventura aus einem 60er Jahre Film. Ne? Und nebendran stand Claudia Cardinale, auch diese Frisur aus den 60ern. Und die standen da drin, Schneiderei, rauchten eine Zigarette und unterhielten sich, Riesenchaos, aber es sah alles total stylisch aus. Und dann stehst du da rein, guckst irgendwie durch dieses Schaufenster in eine andere Welt, aber es ist die reale Welt dort. Und dann drehst du dich wieder um, da hast du irgendwie die drei Jungs, die mit ihren Mopeds da sind, Gesichtstattoo und Tattoo am Hals und schnacken halt und rauchen eine Kippe. 2 Meter weiter hast du irgendwie so einen älteren Herr, der mit so einem gelben Anzug, Sonnenbrille und einem großen Sonnenhut da rumläuft wie Adriano Celentano. Also ich fand das mega spannend da. Also das kann ich nur empfehlen. Spanisches Viertel, so gegen Abend, kurzer Sonnenuntergang, weil da kommen so viele Welten zusammen. Also das war sehr, sehr eindrücklich. Und wir sind da durch und du hast gesagt, und auf einmal, und das ist dann auch Neapel, es liegen so viele Welten nebeneinander. Wir kamen aus diesem spanischen Viertel dann auf einmal nach Chiaia, was dann Richtung Hafengegend ist, was im Moment so das Porsche Viertel ist, so das hippe Viertel, aber auch das teure Viertel, wo dann auf einmal die Geschäfte nicht mehr so ein alter Herrenschneider ist aus den 60ern, sondern halt Designerläden, ne, wo es die teuren Sachen gibt und auf einmal alles gepflegt ist. Ne? Also da kommt nicht mehr der Putz von der Wand wie vorher, sondern da ist alles schön ordentlich gespachtelt und alles frisch gemacht. Überall Blumenarrangements und große Bäume, auch toll. Aber das so, man kam durch eine Gasse, wir sind eine Gasse runtergelaufen, das war so eine Art, keine Fußgängerzone, aber so kurz vor der Fußgängerzone und dann wurden auf einmal links und rechts waren so Bars, da hast du schon, die Leute sind da so ein bisschen anders drauf und das waren 2 Minuten, nachdem ich die Typen mit dem Halstattoo gesehen habe. Ne? Mhm. Also diese 2 Welten lagen total nebeneinander und das war so spannend. Also das,
das waren so Business-Leute, die abends, also für mich, ne, also ich hätte das so eingeladen, ja. So Business-Leute, die so after-work-mäßig nochmal schick essen gehen. Ich hatte das irgendwann mal in der Wall Street in New York gesehen, also diese ganzen, in Anführungszeichen, Wirtschaftsgewinner, dachte ich so irgendwie kurz, da so schick draußen, dann ist es sich gut gehen lassen. Also es war, wie du sagtest, es war halt wie so ein, als wenn du so mit einem Schritt in dem einen Viertel drin stehst und in dem anderen Schritt in dem anderen Viertel. Du hast da ja auch sofort ein nettes Restaurant gefunden, was,
ja.
Ja, was den Abend perfekt, den Tag perfekt abrundete.
Und das, das können wir auch empfehlen. Zum Glück habe ich mir die Rechnung aufgehoben, da wusste ich noch, welches es ist, weil ich es erst gar nicht gefunden habe. Mann, haben wir gegessen, Jochen.
Gott, Kultur, ne?
Kultur, aber da, da haben wir uns gut gehen lassen an einem Abend. Das Restaurant kann ich empfehlen, La Locanda del Profeta. La Locanda del Profeta. Das war erstmal schön, so auch wieder basic, Holztische, schön Wein, bisschen edel, nicht zu edel, aber ich fand das Konzept toll. Ne? Die hatten fast bei allen Gerichten einfach nur drei Zutaten.
Und er hat immer erzählt, wo sie herkommen. Also der, das war erstaunlich, was da für Wissen vorhanden war. Ich will da jetzt gar nicht, das ist, steht nicht über allen, die Pizzeria ist genauso gut, aber das war halt diese andere Facette, ne? Und das war ein schlichtes Essen. Es ist, es schließt sich so ein bisschen an, mein Mädchen kurz einstreuen darf, meine Essenserkenntnis, die ich aus Italien mitgenommen habe dieses Mal. Ja. Morgens wenig und süß in so einem Stehcafé, also einfach ein kleines Teilchen und ein Käffchen. Kaffee machen alle da gut.
Oder
ein großes Teilchen, aber halt so wirklich jeder verschrabbelte Freckel. Also selbst ich, wenn ich aus Italien kommen würde, würde einen guten Kaffee wahrscheinlich machen. Das einfach kurz, also klein und süß. Dann mittags Pizza oder Pasta, Vollalarm, Klischee, traditional Vollgas, nachmittags vielleicht noch ein Eis, Eis merkt eh keiner, passt immer rein und abends dann ein bisschen was Netteres, Edleres wie dieser Laden, jetzt sind wir wieder da, das habe ich so für mich mitgenommen und deshalb war das auch so ein schöner Abschluss vom Menschen, der genau wusste in dem Restaurant, was er tat, woher es kam, hat uns das erklärt und wir hatten Bock drauf.
Ja. Und es gab selbstgemachten Limoncello am Abschluss, ne? Also den selbstgemachten, weil wir so nett waren, hat er den selbstgemachten rausgeholt und nicht den hier aus der Fabrik. Ja. Boah, da hat aber die Zitrone auf der Zunge getanzt, ey.
Ich fand's geil, ja, ich mag das ja. Also was, was man mit Zitronen so alles machen kann.
Ja. Mein Gott, das da jetzt alles, wenn man das mal zusammenfasst, das war ein Tag. Ja, den, das war, war ein großer Marsch durch die Stadt.
Ja, und ich finde, wie soll ich das sagen? Also der beste Kontrast, den es geben könnte, den gibt es dann halt auch noch. Und den sind wir am nächsten Tag dann ja angegangen. Ne?
Genau. Und das ist einfach halt das zweite Tolle an Neapel.
Ja, voll, voll.
Dass du von Neapel aus, wenn du sagst, ich will die Stadt, ich will mich da reinwerfen, das können wir wirklich nur empfehlen. So unterschiedlich wir beide als Reisende ja manchmal dann auch sind, aber sich da einfach in diese Stadt reinzuwerfen und das zu erleben, kann ich nur empfehlen. Und das Tolle ist, wenn man das mal Tag zwei gemacht hat und sagt, ich brauche jetzt aber was anderes, ich brauche jetzt Ruhe oder ich brauche einfach so, ich muss einfach aus dem achten Gang mal wieder in den dritten schalten, dann setzt man sich auf ein Boot und steuert eine der Inseln an, die davor Neapel liegen. Capri zum Beispiel. Ne? Capri.
Kann man machen. Ne? Ischia ist ja auch jetzt nicht so richtig low.
Ikonen. Ne? Also ja, das ist, das, Inseln, die, die Namen alle. Und das ist alles von Neapel. Das ist, man kann man einfach mit der Fähre oder im Schnellboot geht man in den Hafen. Es gibt so zwei Ableger da. Abgefahrener Hafen übrigens, da wo wir waren, dieser große Hafen, dieser Hafen Massimo.
Ich habe gedacht, wir sind falsch. Das war so, als wenn du zu so einem Frachtschiff hinläufst. Ne? Also so, da waren aber Leute in Businesskleidung, die offensichtlich mit der Fähre zur Arbeit fuhren nach Neapel. Aber ich dachte so, fuck, Alter, gleich stehen wir irgendwo und müssen 6 Kilo Sardinen verladen oder so, weil wir vielleicht abgebogen sind. Aber es war der Weg zur Fähre.
Ja, also das ist halt dann auch wieder, finde ich, ganz geil an Neapel, dass dann halt auf so ein bisschen abgefuckt, was es schon läuft, einfach durch, du willst zur Fähre auf einer der schönsten Inseln im Mittelmeerraum. Ja. Und du musst aber durch so ein räudiges Industriegebiet, wo du denkst so, das kann doch bitte nicht sein. Und du musst ein bisschen aufpassen, weil das Trottoir zu eng ist. Und dann gehst du hier rüber, dann kommt irgendwie so ein Gebäude, wo es die Tickets gibt und so. Das ist auch alles ganz schick gemacht. Aber bis du mal da bist.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Wir haben uns angeguckt und dachte, das kann doch bitte nicht sein. Dann war es ganz cool. Und wir haben uns jetzt erstmal, wir dachten, Capri, Ischia, alles cool. Aber da gibt es noch mehr. Procida. Da sind wir ein bisschen steil gegangen, weil wir ein Bild gesehen haben von Procida und weil Procida einfach Italiens Kulturhauptstadt dieses Jahr ist, 2022. Und da haben wir alles all in auf Procida gesetzt und hat uns jetzt nicht so enttäuscht.
Nee, nicht so wirklich. Nee. Also, wir sind da, du fährst von da aus eine Stunde rüber und kommst halt an und denkst so, also Stadt ist natürlich überhaupt nicht passend sozusagen, ne? Also das heißt halt so, aber also Kulturhauptstadt oder was auch immer, aber es ist letztlich, eine idyllische, wundervolle Insel. Das, was man sich wünscht, oder einer süditalienischen Insel, würde ich sagen. Also ich meine, wir kamen da an und ich dachte so, jo, das ist ja schon ganz schick, diese Hafenpromenade mit so ein paar, ja, mit so ein paar bunten Häusern und wirklich schön idyllisch gelegen. Ich so, das ist ja schon mal ein Knaller. Und gehst da so lang, das ist ja wirklich schick. Bloß, da sind wir ja wirklich diesen einen Hügel, also wirklich kurz ins Dorf abgebogen. Du gehst praktisch dieses Kopfsteinpflaster hoch und dann kommt rechts so ein kleines Haus und dann gehst du so ein paar Treppenstufen runter, dann guckst du nach rechts und dann fällt dir wirklich der Kiefer runter. Alter, weißt du noch, dieser Ausblick auf diesen...
Also wir sind ja, also das ist wirklich schwer zu beschreiben, weil, wie du schon sagst, man kommt mit der Fähre da an, das macht ja schon mal Spaß, ne? Also so die ganzen Häuser am Hafen, so Pastellfarben, alle fotografieren und denken, das ist schon das Highlight.
Ja, genau, dachte ich auch. Ne?
Und dann läufst du ja 5 bis 10 Minuten da hoch und dann guckst du auf die andere Seite der Insel, also quasi du läufst wie so über einen Hügel rüber und dann kommt erst das Highland, dann Häuser in Bonbonfarben, wirklich alte, wunderschöne Häuser. Du guckst von oben von so einer Terrasse, auch diese Terrasse schon schön, alles mit Blumen, alles bunt. Du guckst unten auf die Rückseite des Hafens. Vorne ist dann wirklich ein Hafen, also wo da sind auch Fischer und Fischerinnen, alles mögliche. Und hinten wohnen die Menschen. Das geht so terrassenförmig dann den Berg hoch, beziehungsweise dann runter. Die Farbe des Meeres. Du willst da oben dir das T-Shirt vom Leib reißen und da runterhüpfen. Das wird man nicht überleben, weil es dann doch ein bisschen hoch ist, ein bisschen weiß und vorher noch so Felsen kommen und Strand. Deshalb hatte ich zum Glück meine Impulskontrolle unter Kontrolle. Ja, und du läufst durch so ein triefendes Italien-Klischee, fand ich. Ne?
Ja, das Wasser war dieses wirklich richtig vor Klischee, dieses Azurblau vielleicht oder dieses fast Türkise, dieses klare Wasser wohlgemerkt auch. Dann kam mal diese Promenade, weiß ich, höchstens 100 Meter lang und dann diese Häuser, genau, und in diesen Farben, gelb, weiß, orange, blau, alles leuchtete, strahlte, war hell natürlich auch wegen der Hitze wahrscheinlich, den sie sonst ausgesetzt sind, also Umständen geschuldet, war es einfach ein wunderschöner, pittoresker Ort, da könnte man 36.000 Gemälde von malen und würde es trotzdem nicht einfangen können. Es war wunderschön und wenn man da durch diese Gassen geht, auf dieser Insel, dann kommt man immer wieder zu solchen Ausblicken oder du kommst mal zum Ausblick, wo du wirklich nur den Golf von Neapel siehst, das Mittelmeer und dann die schönen Inseln, die da hinten wie so eine, nicht wie eine Perlenkette, aber halt immer mal wieder eine Insel so im Wasser sitzt, dann dieser leichte Dunst auf dem Wasser durch die Wärme, die Sonne, die dich wärmt. Es ist wirklich, ich meine, wir kommen aus Neapel, ne? Also 5 Minuten zurückspulen, da ist halt noch ein Mofa auf meinem Kopf vorbeigefahren und dann bist du halt da und bist schon weit weg und kannst da allein schon wieder irgendwie ein ganzes Buch drüber schreiben über diesen Ort. Also wunderschön.
Wir sind quasi von dem Hafen auf die andere Seite der Insel gelaufen. Ja. Halbe Stunde. Ne? Das ist
war nicht weit.
Keine große Insel. Und du läufst da an der Straße entlang und dann, klar, da hast du auch mal ein schnelles Mofa, was an dir vorbeifährt. Aber dann hast du halt, ich finde ja immer diese kleinen Lädchen super. Ne? Du hast natürlich auch den Touri-Laden, wo du irgendwas Italienisches kaufen kannst oder irgendwelche Gewänder mit Zitronen drauf und so. Ne? Also wollte ich auch eins kaufen, aber war in seiner Größe nicht da. Aber ich finde ja diese kleinen, diese Lebensmittelläden und du hast ja dann diese ganzen Produkte von da, ne? Immer wieder Zitronen, Orangen. Zwischendrin, weißt du noch, als wir vor den rotesten Erdbeeren, die ich je gesehen habe, gestanden haben.
Mein Gott.
Ne? Die waren so rot, die sahen aus, als würden die vor Freude direkt im Mund platzen, wenn man sie isst. Ne? Also diese Geschäfte, also diese Alltagsgeschäfte, die Leute sitzen halt völlig entspannt, trinken ihren Kaffee, tratschen und dann kommst du aus diesem quirligen Neapel-Style, du kommst auch sofort runter, läufst auf die andere Seite der Insel, zwischendrin immer wieder so kleine Paläste, Häuser, wo man davor steht und sagt, so, ich will jetzt hier wohnen, ich laufe da jetzt rein und sag denen, sie müssen gehen, ich bleibe. Ne? Also ich habe die ganze Zeit, als wir da entlang gelaufen sind und dann mal kurz Ruhe waren, wir nicht geredet haben, man träumt sich dahin und ich habe mir sofort vorgestellt, boah, hier leben, du hast diese Ruhe und du hast immer die Möglichkeit, in einer Stunde bist du drüben in Neapel. Wow, es gibt wesentlich schlechtere Plätze auf dieser Erde als Brosche da, diese Insel.
Ja, voll. Zumal, als wir dann auf der anderen Seite der Insel ankamen, dann, weiß ich noch, kamen wir in so einen kleinen Fischerhafen halt rein, so wirklich pittoresk, klein, beschaulich, mit so 1-2 Restaurants. Ne? Da war dann irgendwie eins noch geschlossen, weil Vorsaison war, eins war voll und wir gehen so ein paar Meter weiter und dann Stichwort da wohnen. Dann landet wir, ich sag's mal erstmal ganz kalt, im Familienrestaurant, wo halt so Leute sich dann treffen, um mal essen zu gehen, vielleicht am Sonntag oder sowas oder halt unter der Woche. Das Ding ist nur, das Familienrestaurant liegt da halt direkt am Strand. Man hatte auf einmal wieder was Orangenes blitzen im Handgelenk, sag ich mal, mittags. Ne? Und da sitzen dann halt italienische Familien. Und das ist alles nicht ganz unaufgeregt. Nur in Köln wäre dieses Restaurant wahrscheinlich wieder der Hype des Jahres. Nichts gegen Köln, aber in Deutschland, sag ich mal. Weil das Essen, Leute, das geht da ja nicht um es geht da ja nicht um irgendwas, was irgendwie satt macht. Ich hatte eine Aubergine in Tomate, das war unglaublich. Übrigens, nebenbei mein Meeresrauschen, ne? Ich sitze also Füße praktisch im Sand. Pasta al Ragu, Panna Cotta, alles mit eigenem Dreh. Ich weiß, ich glaube, das Bezeichnendste für mich an diesem Restaurant oder beziehungsweise am Essen auf dieser Insel war, dass ich wirklich diesen Kellner nach dem Nachtisch fragte. Das war der Sohn vom Besitzer, glaube ich. Also wirklich Jeans, T-Shirt. Der hätte jetzt auch zum Zocken auf dem Zimmer sitzen können. Also völlig unscheinbare Kreatur, so von der ich jetzt sagen würde, okay, der hilft mal aus.
Der hat mir ihn gerade Kreatur genannt?
Der Typ, jetzt kommt ja die Auflösung. Ich meine das voller Respekt. Der hat mir ein Nachtischprogramm über den Kopf geballert. Der hat mir 6 Sachen aufgezählt. Dem Mann musst du einen Orden verleihen. Der hat das ohne Ab. Der hat mir Sachen erzählt, dieses Panna Cotta mit so einem eigenen Twist, dann in Süditalien, das Meer, also Leute, wir stellen auf Instagram leider und bei Facebook leider auch Foodporn-Fotos rein, also wir stellen auch Essensfotos rein.
Ihr werdet uns hassen und wir sind da durch Zufall gelandet, weil das andere Ding zu war, sind wir halt einfach rumgelaufen am Strand, fast auch ganz alleine, weil es ist ja noch so, ne, ist toll, Vorsaison, Ende April, Anfang Mai, perfekt, um dahin zu fahren, es ist warm, man kann so schon ein bisschen, wenn man will, ins Wasser, wenn man mutig ist und da ist dann niemand.
Ne? Da ist niemand, das ist, und das, genau, die Umstände haben uns dahin geführt. Und da kann man es vielleicht auch noch mal kurz einführen, was ich mir auch noch neben diesem Essenstipp da, wie man den Tag gestalten kann, zum Beispiel auch noch einfließen lassen kann. Denkt an die Offseason. Denkt aber auch selbst in der Hauptsaison oder auch in der Offseason an die Tage unter der Woche. Also das hat sich wirklich so, Neapel ist gut besucht, ist eh schon eine recht volle Stadt. Die Insel ist, man merkt langsam, wie schön das da ist, neben Capri und Ischia natürlich. Also das heißt, immer wenn ihr die Chance habt, am Wochentag oder halt auch von mir aus fahrt im Winter hin auf die Ecke, denkt einfach drüber nach. Ansonsten sitzen wir gerade am Strand, verschnacken den ganzen Nachmittag irgendwie und fahren dann noch schnell mit dem Taxi zur allerletzten Fähre und fahren wieder zurück nach Neapel. Und ich denke schon wieder, wie viel Glück habe ich allen? Ich war dankbar, Michael. Ich war dankbar für diesen Inselbesuch.
Muss ich sagen. Also die Kombi aus dieser Stadt und eine der Inseln zu machen oder auch mal raus aufs Land zu fahren, das ist toll. Und dann hast du halt wirklich Programm für eine ganze Woche. Ne? Also das, man kann Neapel und Umgebung und mit den Inseln, man kann ja auch mal auf der Insel über Nacht bleiben und die noch ein bisschen erkunden, man kann da wandern gehen.
Voll.
Ne? Wassersport noch so als Thema. Und was wir diesmal gar nicht geschafft haben, weil es so viel war, eine Unendlichkeit an Museen, die es da gibt, an spannenden Museen, wenn man sich für Kunst interessiert, wenn man sich, ne, Pompeji ist in der Nähe, wenn man sich für sowas interessiert, Amalfiküste ist in der Nähe, das sind alles Tagesausflüge, die man machen kann, werden wir noch auch mal eine Folge drüber machen, über das Umland drumherum, weil das muss eine eigene Folge sein, die Amalfiküste. Und du hast dann auch noch, das kommt auch noch dazu, nicht nur das Umland und sag mal die Altstadt und so ein bisschen die schickere Neustadt und die Inseln, sondern hast du auch noch so ein bisschen. Mittlerweile ist es fast so ein bisschen Vorstadt, ne? Wo du auch noch warst, da war ich gar nicht dabei. Du warst nämlich auch noch oben. Es gibt ja noch ein Oben in Neapel.
Ja, es gibt noch ein Oben. Wir machen das jetzt relativ knapp, um einfach viel unterzubringen. Aber der Stadtteil heißt Vomero, mit V geschrieben, Vomero. Und liegt, wie gesagt, das auf dem Hügel, der genauso heißt. Ne? Und du fährst da, kannst da zum Beispiel mit einer Seilbahn hoch, kannst aber auch hinlaufen zum Castel Sant'Elmo. Erstmal ist da, das Castell selbst ist toll, aber du hast einen fantastischen Ausblick über diese Stadt. Also ähnlich wie gerade auf diese schöne Insel, nur halt mal 80, auf ganz Neapel. Ne? Wie sich das so, diese Stadt vom Golf von Neapel, vom Blauen Meer wirklich ins Gebirge oder in die Berge, in die Anhöhen so reinfrisst. Ein wunderschöner Überblick, ja, über dieses riesige, liebenswerte Chaos, würde ich mal sagen. Hinten ist über alles überragend der Vesuv, dieser Vulkan, der halt das alles prägt. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Eine wahnsinnig schöne Kulisse. Und du hast dann eben an dieses Mittelstandsviertel, das halt auch noch dazugehört, Vomero halt. Das ist einfach, das ist ein nettes kleines, man hat das Gefühl, wie so ein Kleinstädtchen. Und ich sage nur zwei Namen. Erstens Osteria Donna Teresa. Ich glaube, die haben nicht mal eine Internetseite, weil da, glaube ich, nur Leute arbeiten, die kein Internet haben. Also völlig unscheinbarer Familienbetrieb. Uns hat da so ein Opa reingewunken und hat gesagt, naja, also so ein bisschen nett so reingewunken, der hat noch im Betrieb mitgearbeitet, Familienbetrieb, gibt es seit über 100 Jahren. Da habe ich eine Paste auf den Tisch geknallt bekommen wie in der Kantine, aber es war die beste, die ich hatte. Weißt du, es war fantastisches Essen. Da gab es noch einen zweiten Gang, wo ich zwischen zwei Sachen wieder nur wählen konnte. Also sehr, sehr pragmatisch, sehr, aber voller Liebe. Die italienische Familie, die halt mitarbeitet und so weiter. Um die Ecke ein tolles Café, Café Mexiko, da kannst du einen fantastischen Kaffee trinken, wie überall, aber der war halt nochmal eine Spur besser. Dieses Essen in dieser Osteria hat, glaube ich, 30 Euro für zwei Personen oder gekostet. Also wirklich klein, mega, sucht die kleinen Läden, macht die Augen auf, guckt, wo Leute sitzen, wo Einheimische sitzen und essen. Das ist selten schlecht, das ist eher hervorragend, weil eine italienische Küche halt nicht nur fein ist, sondern auch noch dieses Bodenständige hat. Guckt euch nach sowas um. Ich weiß nicht, wer will, in der Stadt, sucht den einzigen Banksy in Italien. Der hängt auch in so einer Touristraße. Gehen fast alle Leute rein vorbei. Da ist Madonna with a Pistol. Den habe ich, hängt da. Der ist da tatsächlich in einer der Touristraßen, neben so einem Maradona-Stand fast sozusagen. gehst du hin und denkst, was ist das denn? Hups, da ist er. Dann gibt's die Promenade, hast du schon erwähnt, die fast aussieht wie in Havanna. Ist eine Sache, die ich noch sagen wollte, war, da gibt es eine U-Bahn-Station, die heißt Toledo. Und da gibt es so 3 Rolltreppen tief in die Erde. Die U-Bahn ist sehr tief da. Also es ist alles so wirklich, also meine Güte. Ne? Also alles
nehmt den Fahrstuhl oder die Rolltreppe. Wir haben es einmal nicht gemacht. Wir haben es gerade so ohne Sauerstoffgerät geparkt.
Ne? Das war unglaublich. Da stand nur Treppe. Wir waren eine Stunde auf Treppen unterwegs. Da hatte ich dann auf diese italienische Fußballfan angelabert.
Genau, Typ aus Sizilien. Für uns war das super, weil das waren irgendwie junge Leute, die gerade da auch zum Urlaub waren. Also Italiener aus Sizilien, die in Neapel quasi so Wochenende gemacht habe. Wir haben dann irgendwie über Fußball gesprochen, aber das kam dann raus und die waren auch völlig fertig. Ne? Also wir sind die Treppen gelaufen, nicht den Aufzug.
Ja. Rolltreppen machen Sinn. Station Toledo ist letztlich Kunst. Also viele, viele U-Bahn-Stationen in Neapel sind so künstlerisch angehaucht oder von Künstlern gestaltet. Und diese Toledo, die kann man schwer beschreiben, alles so blau gekachelt. Da ist ein großes Loch in der Decke. Das sieht aus wie so ein blaues, schwarzes Loch, aus dem immer verschiedene Farben rausleuchten. Und so wirklich ein kleiner psychedelischer Ort, so beim U-Bahn-Fahren. Und das sind so kleine Sachen, die man da auch noch an denken kann. Ihr merkt schon, das eine ist halt moderne Kunst. Das andere ist halt irgendwie die Oma im Betrieb, die Nudeln auf dem Teller knallt. Also man kann viel entdecken noch in Neapel und es gibt wunderschöne Ausblicke und Möglichkeiten, sich verschiedene Bilder von einer extrem vielfältigen Stadt zu machen.
Und es ist auch, wenn man möchte, eine Spaßstadt. Also Nachtleben, abends. Ja. Ne? Also da, wo wir waren, dieses Künstler, ne? Piazza Venezia, da gibt es ganz viele Veranstaltungen abends. An einem Abend ist halt Club, ist Musik, Live-Musik. Ne? Also auch dann ganz frei, offen, alle möglichen Richtungen. Also das ist wirklich auch eine Nachtleben-Spaßstadt. Das geht so einfach. Spaßstadt. Wir waren abends einmal auf dem Piazza Bellini und das ist erstmal ein wunderschöner Platz mit ganz vielen Restaurants und Bars drumherum. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach nur so bütchenmäßig, ne? So Kioske und überall gibt's zu essen. Und die Leute stehen da draußen, haben einen Snack in der Hand, ein Bier, ein Spritz, ein Glas Wein, ne? Je nachdem, auf was man steht. Da wird's dann laut und die Leute lachen und bunt und Menschen aus der ganzen Welt sind da, Leute aus Neapel sind da. Also die Atmosphäre abends, da hat's dann nochmal so in die Nacht rein geschossen. Also wer da Bock hat auf Nachtleben, auf Leute kennenlernen, da ist Neapel, glaube ich, auch eine fantastische Stadt.
Voll, voll. Also selbst ich habe ja getrunken und das natürlich dann wirklich auch wirklich regelmäßig auf den Trip, weil es einfach so einen Spaß gemacht und auch gut schmeckte. Ne? Ich bin ja kein Wirkungstrinker, sondern also dieser Limonspritz, da war wirklich toll. Und da draußen, wenn du dann halt diese 16 Grad hast und dann es war auch alles so ein bisschen Alternative angehaucht. Das war eine schöne, kreative Stimmung in der Stadt, irgendwie auch gerade auf dem Platz. Viele Buchläden und so pulsieren. Das war schön. Man ist so ganz angenehm, so ist man immer durch alles so durchgeglitten. Und ich weiß nicht, ob das in mir der aufkommende Alkoholismus war, aber auf jeden Fall war es auch die Stadt. Also es war wirklich...
Du hast jeden Abend einen Spritz getrunken. Das hält sich im Rahmen.
Das ist für mich 8-mal so viel wie sonst. Also ich bin aus dem Sattel gegangen. Also du hast mich da wirklich locker erlebt. Ne?
Ich habe dich verführt. Ich habe dich vom Vater Tugend abgebracht. Bist hoffentlich nicht auf dem Weg des alten Maradonas. Nee. Ne? Das glaube ich nicht. Nee. Ne? Das ist nicht gut geendet.
Das ist auch früh geendet. Der durfte jedenfalls noch mal lange nach Kuba.
Genau, das ist leider auch früh geendet.
Aber Stichwort Kuba, nur ganz kurz, um es zu erwähnen, diese Promenade sozusagen am Hafen oder zumindest an der Küste, da ist auch das Grand Hotel Excelsior, das ist das älteste Hotel am Platz. Ne? Guckt euch das mal von außen an, da war Humphrey Bogart, Alfred Hitchcock und so. Aber vor allen Dingen davor ist so eine Promenade, die sieht aus wie der Malecón auf Havanna. Die ist auch abends echt schön gemacht. Da sitzen Leute draußen und essen, manche Leute sitzen an der Mauer, junge Pärchen, die sich da treffen und so. Und da ist so ein vorgelagert, also wirklich eine ganz andere Facette nochmal, der Stadt mit sehr offen, sehr weiter Blick, irgendwie das Meer da, dann die Inseln in der Ferne, also auch eine ganz schöne Facette neben dem Platz, der eher so in der Enge liegt. Also man kann sich da wirklich entscheiden. Ne?
Ihr merkt, von uns gibt's Doppeldaumen hoch, Neapel und die Küste dazu, das Mittelmeer dazu, Procida als Insel. Das ist war ein fantastischer Trip, den man euch nur ans Herz legen kann. Ich habe auch nochmal geschaut, Neapel, da kann man natürlich hinfliegen, Ne? Man kann aber auch tatsächlich gut mit dem Zug fahren. Italien hat ein perfektes Zugsystem. Ich habe mal geschaut, von München nach Neapel ist über Tag so 10 Stunden. Und von München gibt es auch einen Nachtzug über Florenz nach Neapel. Ist man abends um 8 im Zug und ist morgens um 10 so rum in Neapel, mitten in der Stadt drin.
Also mega.
Das ist mega. Also es gibt wirklich gute Zugverbindungen nach Italien, super Zugsystem. Man kann ja auch Zwischenstopps machen. Ne? Man kann ja auch mal in Mailand halten oder in Rom. Rom ist auch nur 250 Kilometer nördlich von Neapel. Kann man super kombinieren. Also die nachhaltigere Alternative wollen wir euch am Schluss natürlich auch noch ans Herz legen, weil es wirklich möglich ist. Und tatsächlich, also man hat das so vielleicht Neapel als Städtetrip, so Wochenendtrip. Das war ja ne, so in Nullerjahren, als auf einmal so das aufkam, dass man von Freitagabend bis Sonntagabend irgendwo hin ist. Nein, ich finde, und ich hoffe, du stimmst mir zu, Jochen, Neapel plus alles drumherum und mit der Reise durch dieses wunderschöne Land Italien, wo ich wieder gemerkt habe, mein Gott, ist Italien großartig, das kann man auf jeden Fall eine Woche machen. Das ist ein Wochenurlaub, man kann einen richtigen Urlaub da verbringen.
Ja, es ist, genau, es ist keine Transferstadt oder so, sondern es ist, man kann von da aus ganz viele andere Sachen noch entdecken. Du hast sie gerade schon so grob erwähnt. Für die ganz Wilden kann ich noch eine Sache erwähnen, das ist Sanità, das ist das ehemalige Mafia-Viertel. Das ist so ein bisschen rougher so, da gucken Leute auch schon mal anders, aber es ist sehr, sehr spannend. Also man kann da wirklich tolle Sachen entdecken, Paläste in Hinterhöfen und so weiter. Und die Unterwelt wollen wir doch zumindest noch kurz erwähnen, dass ihr Neapel auch von unten erkunden könnt. Ihr könnt, informiert euch einfach im Netz, es gibt eine ganze Welt unter Neapel, ein ganz anderes Neapel. Man sagt sogar das Negativ von Neapel unter der Stadt. Das gibt's auch noch. Also wo du sagtest, eine Woche, auf jeden Fall. Weil du kannst von da aus ausstechen zum Strand hin und so. Du musst nicht vom Strand den Städtetrip machen, sondern ich würde es fast andersrum inzwischen machen. Also es ist, ich bin Gott froh, dass ich das so gemacht habe. Und das ist Europa. Ne? Also das ist ja, du hast das Gefühl gehabt, bist wirklich in eine Welt eingetaucht, die viel, viel abgefahrener ist als das, was man mit so konservativen Mitteleuropa oder so verbindet. Es ist ja auch nicht Mitteleuropa. Du weißt, was ich meine, oder? Also wir waren ja, gar nicht weit weg und waren doch ganz weit weg. Genau. Und das hat mich so glücklich gemacht. Also
es ist so eine eigene Welt, die tatsächlich manchmal auf Proschida auch so manche Straßen haben mich an Südamerika oder an Mexiko erinnert. Aus Mexikanische
Hattest du auch Hochland. Gesagt, ja.
Ja, irgendwie, ja. Irgendwann dachte ich an San Cristobal in Mexiko, vom Style her, von den Straßen her. Also es ist eine eigene italienische Welt. Es ist immer Italien, das finde ich schön. Du bist immer in Italien. In diesem besonderen, ja auch, es ist ja auch ein sehr facettenreiches Land. Ne? Also das siehst du Turin, siehst du Mailand, siehst du Rom, siehst du Neapel, siehst du Palermo, du bist da in 5 verschiedenen Welten und bist trotzdem immer in Italien.
Ja.
Das ist toll. Und für mich war Neapel, ich war das erste Mal da, so ein richtiger Türöffner, nochmal eine neue Welt. Und genau das sage ich das ja auch mit der Woche. Diese Reise ist für mich noch nicht beendet. Den ersten Teil habe ich mit Jochen Stehmer gemacht. Und dafür will ich mich bedanken. Das waren wieder ganz tolle Tage mit dir, Jochi.
Ich bin auch dankbar, das mit dir erleben zu dürfen und dass du auch den Zombie da manchmal am Halsband angelegt hast, falls er wieder auf Essenstour war.
Ich helfe, wo ich kann. Weißt du doch.
Ja, man gibt und gibt und gibt, ich weiß. Irgendwann kriegst du zurück, Michael.
Ja. Ich krieg unterschwellig, kriege ich genug zurück. Mir reicht das ja. Ich bin ein sehr, sehr, ich bin ein sehr bescheidener Mensch.
Du lässt dir das wahrscheinlich als soziales Jahr anschreiben.
Genau so.
Rechnest du alles ab.
Auf die Rente. Ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch genug inspirieren, um Neapel mal auf eure Bucketlist zu schreiben. Wenn ihr schon da wart, und das vielleicht schon in Teilen auch so miterlebt habt, sind wir natürlich gespannt, wie ihr es erlebt habt. Gebt uns gerne Feedback und sagt uns, was wir noch verpasst haben. Schreibt das auch gerne bei Instagram oder bei Facebook unter die Post. Ne? Also für die Community, wenn jetzt jemand vielleicht sagt, oh Neapel, da finde ich spannend. Und wenn ihr noch ein paar Tipps dazu schreibt, dann hilft das ja. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Dass wir zwei Vögel da vielleicht auch mal reisen, aber waren vielleicht Leute schon 5-mal da oder 10-mal, die uns noch ein paar Sachen noch dazustoßen an Tipps. Und das freut uns sehr. Also gebt uns da Feedback, folgt uns gern. Wir sagen es immer dazu, Instagram, Facebook, YouTube, wir sind ja fast überall.
Man kommt gar nicht an uns vorbei, ist ähnlich wie mit Maradona. Ja.
Ich finde immer schön, dass du so bescheidene Vergleiche mit dir selbst anstellst. Danke, Jochen.
Wir fallen ja immer nur die Großen ein, weil ich die Kleinen gar nicht kenne.
Du kannst so arrogant sein, Jochen Schliemann, ne?
Ach, das war alles eher kleingeistig gemeint, aber
ja, auf jeden Fall. Du weißt, wie es rüberkam bei mir, ne?
Ja, eben nicht. So, auf jeden Fall, nein, wir sind keine Einbahnstraße. Das heißt, das war unser Neapel. Und wenn ihr euers uns schreiben wollt oder wissen wollt, lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, bewertet uns gerne, gibt es gerne Sternchen irgendwie oder 18 oder schreibt eine Rezension für uns in den Podcast-Portalen, wo ihr uns hört. Oder auch bei Social Media, schaut vorbei. Da haben wir wirklich jedes verdammte Essen, das wir da zu uns genommen haben, fotografiert und es sieht genauso toll aus, wie es geschmeckt hat. Fast zumindest. Und diese wunderschöne fotogene Stadt mit den langen Schatten, den tiefen Straßenschluchten und all dem, seht ihr da auch nochmal wieder. Kommt gern vorbei und guckt euch das an.
Ja,
und
selbst wir sahen gut aus da. Ja.
Stimmt, ja, alles stimmt. Also, so kann man es eigentlich zusammenfassen, ja. Na gut, ja. Haben wir noch was zu erzählen? Also ich würde sagen nein, aber wir können noch ganz kurz auf unsere Freundinnen von GeoSaison hinweisen. Das aktuelle Heft ist draußen, schaut da gerne mal rein. Wir haben da ja auf der letzten Seite immer unsere Kolumne, da erzählen wir immer kleine Anekdoten, wie diese hier natürlich in pointierter und kürzerer Textform erzählen wir dann immer aus unserer Reiseleben. Das macht sehr viel Spaß. Grüße nach Hamburg, wo das Heft produziert wird und wieder auch mit sehr vielen schönen Themen. Die machen Bilder, wir reden drüber. Meistens kommt dasselbe raus, nur sie machen anders und wir sind Gleichgesinnte. Von daher, GeoSaison, Gruß nach Hamburg. Schaut gerne mal in das Heft rein, wenn ihr wollt.
In Hamburg sagt man Moin, in Neapel sagen wir Ciao. Mhm. Wir Neapolitaner und Neapolitanerinnen, wir sagen Ciao. Und vielen Dank für euer Interesse und dass ihr dabei seid in der großen, kleinen Reisen-Reisen-Welt.
Genau, bis bald. Passt auf euch auf. Wir brauchen euch noch.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.